die Wasserversorgung zu privatisieren. Wozu? Was, ja. Das ist ungefähr so, als würdest du Luft privatisieren
wollen. Ja, weil die Politik
so atmen ja
nicht will, ne? Das ist der eigentliche Skandal, wenn die Politik sagt, ah, wir schaffen das nicht, so.
Nee, die sanieren damit ihre klammen Kassen. Die bauen sich hier irgendwie eine Elbphilharmonie hin, die bauen sich hier irgendwie so einen Schwachsinns Flughafen hin und versagen in einem fort und haben überhaupt keine Kohle, sondern sind total überschuldet. Und dann kommt irgendwie so ein Mafia-Pate vorbei und sagt, ah, Söhne Wasserwerke habe sie hier, fließe de Söhne de Wasser, werde de Sade, wenn es geht kaputt. Geben sie mir, geht es nicht so kaputt.
America is a weird place. America has a bad attack, has had a bad attack since colonial times, of Puritanism. Which has been defined as the notion, the suspicion, the constant creeping terror that someone, somewhere, is having a good time.
Nummer 364, Elsort-Stimmung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 364. Kompott, den ich am heute erstmals nicht mehr kalten Freitag, dem 1. März 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:06.
Jawohl. Ich kenne immer noch kein Ergebnis von der absurden Stimmung, die neben meinem Intel 3 mal ein bisschen erklärt wurde. Das Intro entstammt nebenbei dem neuesten Vrindt-Realitätsabgleich, gefolgt von dem neuesten Druiden-Podcast. Der Realitätsabgleich war sogar vorgestern erst. Aber ja. Was ihr hier aber wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht ganz so sehr absurd, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil eigentlich Tech, Mafia, Space, wobei durch die Mafia-Ecke eine größere Menge Politik da hineingeraten ist. Aber ich kenne noch kein Ergebnis der Abstimmung, die dann nämlich irgendwann in diesen Minuten stattfinden sollte. Wie auch immer, was ihr jedenfalls hier hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich wieder eine Terrorecke eingefunden hat. Dann gibt es Neues von Wahlkrämpfen, die Kirche und nein, den Herrn Papst, der jetzt offiziell nicht mehr Herr Papst ist, den habe ich da nicht drin. Ein bisschen was von Atom gibt's und mehr. Cheep, cheep, 1 Grad, Passing Cloud-Siege. Nö, chillige Greetings. Fat worse. Die 1 Grad, Windchillen wie minus 3, Comfort-Level wie minus 2. Ich find's regelrecht warm. Der Wind macht irgendwas zwischen, was waren's, 11 und 13 oder so? Oder hier, nee, 11 und 13 kann ich nicht sein. 15 kam er aus dem West. Wie auch immer. Tip, tip. Die haben die Rollläden schon hochgezogen. Und ein Fenster auf. Sowas. Man könnte fast meinen, es ist März. Ja. So. Dann hätten wir da mal erstmal einen Husten. Und dann die Terrorecke, die da mit der NPD losgeht. Und da wiederum mit der Brüllstätigung, weil nach der Offenlegung vertraulicher Belege zum NPD-Verbotsverfahren auf der Hohmepage der rechtsextremen Partei sieht sich Bundesinnenterrorist Hans-Peter Friedrich in seinen Warnungen bestätigt. Die Veröffentlichung der Materialsammlung durch die NPD zeige, dass der Verbotsantrag der Länder der Partei eine öffentliche Bühne gibt, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Genau dies habe er immer befürchtet. Das Bundesterrorministerium hatte derweil wegen der Weiterleitung der vertraulichen Materialsammlung von Bund und Ländern über die NPD Strafanzeige erstattet. Wenn ihr die öffentliche Bühne denen nicht geben wolltet, es gibt da einen ganz einfachen Weg, die Partei loszuwerden. Ich habe ja keine Ahnung, wo die Zwitschertiere sitzen, aber ich finde das angenehm. Ne, die einfachste Methode, die NPD abzuschalten, besteht nämlich darin, dass ihr aufhört, sie zu bezahlen. Und das heißt auch, dass ihr eure V-Nazis nicht weiter bezahlt. So, wenn die euch weiter mit Informationen, mit in Anführungszeichen Informationen versorgen, fein. Wenn sie das nicht tun, so what? Was ist denn an Informationen aus den inoffiziellen Mitarbeitern, Vertrauensleuten schon rausgekommen? Also ich wüsste von nichts. Mein Name ist übrigens nicht Hase. Also, aber Brühlrich plustert sich jetzt auf. Oh, die sind aber schlimm. Ja, was haben sie denn Schlimmes gemacht? Sie haben die Informationen rausgelassen. Oh mein Gott. Hätten sie die nicht rauslassen dürfen? Ich meine, irgendwie müssen die ja in die Öffentlichkeit gesapscht sein. Also, wie gesagt, mutmaßlich über die, was war's? In die Media, Aberbits, eine von den linken Seiten. Dass die Nazis sich auf linken Seiten rumtreiben, finde ich allerdings auch putzig. So, dann gab es am Samstag, jawohl, den Zahlstopp. Weil wegen ausstehender Zahlungen hatte der Bimbistag die Rückerstattung von rund 113.000 Euro an die rechtsextreme NPD gestoppt, sagte eine Bundestagssprecherin und bestätigte einen Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks. Da von der NPD noch eine Zahlung wegen eines fehlerhaften Rechenschaftsberichts ausstehe, verrechnet der Bundestag diese mit der Rückerstattung. Die NPD muss wegen des fehlerhaften Berichts für 2007 eine Strafzahlung von 1,27 Millionen Euro leisten. Und die Strafzahlung ist bereits gerichtlich überprüft. Na, da hatten sie, glaube ich, gegen geklagt und dann einen auf den Detsch gekriegt, so von wegen, nee, ist in Ordnung. Und ja, das ist jetzt eine Möglichkeit, die Partei einfach umzubringen. Man gibt ihnen einfach kein Geld. Aber wenn man konsequent sein wollte, Herr Brühlrich, dann würde man auch aufhören, die Informanten-Nazis mit Geld zu bewerfen, die schon angekündigt haben, dass sie das Geld ja in die Partei werfen werden. Da kann man drauf kommen. Muss man nicht mal Innenterrorist sein für. Mal davon abgesehen, dass das ja mein Mantra schon seit ewigen Zeiten ist. Wenn ihr die loswerden wollt, dann die zahlt einfach nicht mehr. Die Partei implodiert ganz von alleine, ihr müsst sie nicht verbieten. Und wenn die Partei übrigens ganz von alleine implodiert, kann sich dann auch niemand hinstellen und sie als Märtyrer gebären. Aber mal davon abgesehen, dass ja bei einem Parteiverbot auch noch überhaupt nicht sicher ist, ob das überhaupt vom BFFG angenommen wird. Ob dann ein EGMR, ein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, da noch was gegen hat. Das ist ja alles völlig unklar. Ja, aber hey. Wisst ihr was? Ich habe beschlossen, ich mache mal wieder Pling. Dann wandere ich mal zu dem Pling rüber. Was klappert hier eigentlich? Was übrigens nicht mehr klappern kann. Beweglich als im Winter. Was übrigens nicht mehr klappern kann, die Kopfhörerkabel. Da habe ich mir nämlich aus Großbritannien letzten Freitag welche schicken lassen. Nachdem die Cyber, wie heißen die Dinge? Cyber-Dings? Da hatte die Idee, der Laden, der hat es jedenfalls nicht geschafft. Ist denen dann auch aufgefallen, dass sie es nicht schaffen. Aber ja. So, dann gab es eine Regoffen-Meldung, weil eine Entscheidung über einen eigenen Antrag der Bimbis-Regierung zum Verbot der rechtsextremen NPD ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel noch nicht gefallen. Darüber werde bis Ende März entschieden, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz in Ankara. Weil Hintergrund war der, dass Brühlrich sich dann in die Presse gegulert hat, verkündet hat, ja, wir werden klagen. Wir werden diese Partei verbieten. Ja, wo mir sich dann irgendwie die Frage auf drängte. Moment, es gab da eine Aussage der Bimbis-Regierung so frei nach dem Motto, naja, also vor März brauchen wir nicht mit einer Entscheidung rechnen. So, ne? Bis gestern war noch nicht März. So, wenn jetzt Ende März die Ansage ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das also noch so bummelig einen Monat dauern kann. Mal ganz davon abgesehen, dass es eh völlig scheißegal ist, wie die Regierung entscheidet. Und man ja durchaus auch, also Leute, die das Material gesichtet haben, sagen, also mit dem Material brauchen sie gar nicht erst versuchen, der Meinung sein kann, dass das BFFG das Ding ihnen auch wieder links und rechts um die Ohren klatscht. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass es da ja auch irgendwelche Aussagen von V-Nazis drinnen wieder geben könnte. Aber hey. So, am Montag gab es dann das Brüllboot, genau. Innenterrorist Hans-Peter Brühlrich hat einen eigenständigen Antrag der Bimbis-Regierung zum Verbot der rechtsextremen NPD angekündigt. Durch den Verbotsantrag der Länder habe die NPD eine Bühne bekommen, um sich zu präsentieren, sagte Friedrich nach Angaben von Teilnehmern bei einer Sitzung der CSU-Landesgruppe im Bimbistag in Berlin. Herr Friedrich, auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen etwas erzähle, was Sie ohnehin eigentlich wissen sollten, aber offensichtlich nicht tun. Die CSU... Und die CSU-Landesgruppe im Bimbistag ist keine Bundesregierung. Die ist genau genommen sogar der relativ kleinste Teil einer Bundesregierung. Und hat mal schön die Füße stillzuhalten. Weil, als verfassungsrechtlich berechtigte Gremien gibt es da einmal die Regierung, den Bundestag und den Bundesrat, die jeweils einen Verbotsantrag beim BFFG einreichen können, dürfen. Sonst niemand. Eine CSU-Landesgruppe im Bundestag ist kein solches verfassungsrechtliches Gremium, was dieses Recht hat. Von daher, sich da hinzustellen und eine so große Fresse zu fahren, bringt ja mal gar nichts. Mal ganz davon abgesehen, dass ja wohl einigermaßen klar ist, dass wenn ein BFFG öffentlich darüber verhandeln sollte, was es sinnigerweise tun wird, wenn es den Antrag überhaupt mal mehr als nur grob überfliegt und dann sagt, ja, da habt ihr aber nicht markiert, was von den V-Nazis kommt, weg damit. Siehe letztes Verfahren. Aber wenn da mal drüber verhandelt werden sollte, dann wird das natürlich höchst öffentlich sein. Logischerweise. Weil die Partei gefällt mir nicht, die darf nicht mehr existieren. Ist als verfassungsrechtliches Argument, auch wenn ein Herr Friedrich sich das immer wieder in seinen Schädel reinschiebt, nicht angemessen. Aber hey. Friedrich machte deutlich, dass er die Bimbis-Regierung den Antrag der Länder mit aller Kraft unterstützen wolle. Ja, de blub. Na, ihr werft genau dasselbe Material nochmal über den Zaun. Ja, und? Weiter? Ob ihr das tut oder ob ihr das nicht tut, hat ungefähr überhaupt gar keine Auswirkungen. Wenn der Bundesrat dieses Material da einwirft beim BFFG, reicht das an sich schon. Na, aber offensichtlich denkt der Brüllrich eben nicht so strategisch, wie ich es gedacht hätte. Dass sie nämlich, wenn das mit dem Verbot nichts wird, wieder das Blame Game spielen können und sagen können, ja, hätte die Bundesländer, hätte der Bundesrat doch das Verbotsverfahren nicht angetreten. Der Bundesrat ist schuld, die Länder sind schuld. Na, das Blame Game, also so weit denkt der Kehl offensichtlich nicht. Aber hey. So, am Dienstag gab es dann SL-Ärger, weil Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist verärgert über das Vorpreschen von Innenterrorist Hans-Peter Friedrich für einen eigenen NPD-Verbotsantrag der Bimbis-Regierung. Die Erfolgsaussichten gehörten juristisch bewertet und nicht parteipolitisch in landesmannschaftlichen Treffen der CSU, sagte die Ministerin der DPA in Berlin. Es gebe noch keine abschließende Haltung der Bundesregierung, betonte die FDP-Vizevorsitzende. Entscheidend sei, dass Friedrich endlich eine umfassende Beurteilung der Erfolgsaussichten vorlege. Oder dann ist ausgerückt, der Mann tut mal wieder nicht seine Arbeit, sondern tönt einfach nur laut rum. Woher kommt mir das bekannt vor? Ich hätte so ein Bundeswahlgesetz, was dann übrigens hinterher von einem Bundesverfassungsgericht einkassiert wurde, weil es immer noch verfassungswidrig war. Wo ein Herr Friedrich als verantwortlicher Minister die Aufgabe gehabt hätte, bis zu einem Termin. Ich meine, 30. Juni letztes Jahr, nein, vorletztes Jahr. Ein neues Gesetz vorzulegen. Und was hat der Mann gemacht in der Zeit? Er hatte Dringenderes zu tun, wie zum Beispiel nach Ausweitung von Überwachungsgesetzen zu brüllen. Na, oder anders ausgedrückt, der Kerl tut seine Arbeit nicht. Und dafür bezahlen wir ihn? Und das auch noch ziemlich großzügig? Sagt mal, geht's noch? Wenn der Mann seine Arbeit nicht macht, dann hat er auch kein Geld zu kriegen, schlicht und ergreifend. Soll er Kuchen essen? Na? Aber hey, so genau das dazu. Dann gibt es vom letzten Freitag Neues aus Guantanamo. Weil Guantanamo-Häftlinge dürfen von Anwälten besucht werden, schreiben die Radio Wissen Welt Nachrichten. Die USA müssen die Besuchsregeln im Gefangenenlager Guantanamo lockern. Das Militärgericht auf dem Stützpunkt in Kuba hat angeordnet, dass die Anwälte der mutmaßlichen Attentäter vom 11. September erstmals ihre Mandantin in ihren Gefängniszellen besuchen dürfen. Die sitzen dort seit 6 Jahren und das Ganze ohne Anklage übrigens. Was in jedem Rechtsstaat bereits dazu führen würde, dass egal was ihnen vorgeworfen wird, entsprechend angerechnet wird. Aber ja, ne? Also die USA als Rechtsstaat, da darf man begründete Zweifel dran haben. Die Anwälte dürfen allerdings nur für 12 Stunden kommen statt der beantragten 48 und auch nur 3 pro Häftling. Zu den 5 betroffenen Häftlingen gehört Khaled Sheikh Mohammed, der den Plan zur Entführung der Flugzeuge am 11. September 2001 entworfen haben soll. Und der alleine schon deswegen nicht mehr sauber anklagbar wäre, weil in USA Fruit of the Poisonous Tree vorhanden ist und Gerüchten zufolge er mehr als einmal gefoltert wurde und es im Nachhinein echt schwer werden könnte, rauszufinden, welche von den angeblichen Beweisen gegen ihn denn aus Folter entstanden sind und ohne die nicht vorhanden wären. Und damit eben unter Fruit of the Poisonous Tree verboten wären. Aber nachdem es da ja nur ein Militärgerichtsverfahren gibt und kein richtiges Gerichtsverfahren, wischen wir das alles beiseite und dann gibt es eben auch Beweise, die der Angeklagte und dessen Anwälte nicht sehen dürfen. Hier, wir haben den ultimativen Beweis, der ist leider geheim, wir können ihn Ihnen nicht zeigen. Herr Richter, glauben Sie diesem Beweis? Na, aber... So, dann gab es drei Suchungen, weil der Generalbundesanwalt Range Range neben dem nationalsozialistischen Untergrund der NSU-3 weitere mögliche rechtsterroristische Gruppierungen im Visier hat. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe verwies auf derzeit drei Ermittlungsverfahren, jeweils wegen des Anfangsverdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Bislang hätten sich aber keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Anschläge bereits konkret vorbereitet oder geplant worden seien. Das hat euch doch bei Islamististen noch nicht ein einziges Mal aufgehalten. Na, die Düsseldorfer Terrorzelle, die vorgehabt haben soll, irgendetwas, sei es eine Bushaltestelle oder irgendeine Veranstaltung oder irgendetwas anderes in die Luft zu jagen. Na, also, die irgendwas in die Luft jagen wollte, was ist den Vorwürfen nach nicht bekannt und dafür schon vorbereitet hatte, gar nichts. Die haben sie doch auch hops genommen. Ja, ob sie die irgendwie jemals sauber vor Gericht gestellt kriegen, sagen wir mal so, ich habe da begründete Zweifel dran, weil wenn das alles ist, was sie haben, dann ist das ein bisschen sehr wenig. Aber hey. So, Neues von der NSU. Da gab es nämlich erstmal eine Durchsuchung. Die NSU-Ermittler haben einen weiteren Beschuldigten im Visier. Sie durchsuchten in diesem Monat die Wohnräume und das Auto des Mannes. Die Auswertung des Materials laufe noch, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie bestätigte damit den Grundsatzinformationen des Fokus. Nach derzeitigem Stand habe sich der Tatverdacht aber relativiert. Der Verdächtige sei wegen des Anfangsverdachts zur Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vernommen, aber nicht festgenommen worden. Auf die Gefahr hin, dass ich was Offensichtliches erzähle, aber also die Aufdeckung der NSU-Nazis ist inzwischen über ein Jahr her. Dass man bei einer Durchsuchung so viel später noch irgendwelche Beweise findet, also da müsste der Durchsuchte aber schon selten dämlich gewesen sein, so frei nach dem Motto, ja, ach, die finden mich nie, weil ich heiße Friedrich. Ja, in dem Fall finden sie dich wirklich nicht. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann die V-Summe, weil das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben nämlich vermeldet hatte, dass das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst einem V-Nazi aus dem NSU-Umfeld rund 180.000 Euro Honorar gezahlt hätte. Das belegen nach Angaben des Papiererzeugnisses Verfassungsgeheimdienstakten, die dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages zugingen. Es handele sich um die bisher größte bekannt gewordene Summe für einen V-Nazi. Es gehe um einen Neonazi aus Sachsen-Anhalt, der unter dem Decknamen Corelli jahrelang für den Verfassungsgeheimdienst in der rechtsextremen Szene gespitzelt haben soll. Also Corelli alleine hätte 180.000 Öcken in den Arsch geblasen bekommen. Sagt das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben. Wo übrigens, ne, wenn es doch so schlimm ist, dass die Anklageschrift gegen die NPD in die Öffentlichkeit gesapscht ist und die NPD die selber dann noch weiter veröffentlicht, man ja durchaus auch mal die Frage stellen könnte, inwiefern ist denn eigentlich korrekt ist, dass Unterlagen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in jenem Papiererzeugnis landen, was ja Gerüchte zufolge auch zum Teil der Öffentlichkeit gehört. Aber ja. Also jedenfalls 180.000 Öcken. Na, woher kriegt die Nazi-Bande wohl Geld? Hint, ihr bezahlter Leute. Ja, wenn der nicht ganz völlig eigennützig war, dann hat er da auch ein bisschen was von abgegeben an die Nazis. Wie konnten die sich jahrelang über was halten? Indem sie zum Beispiel von ihren V-Nazis Geld bekommen haben? Aber so, gestern gab es dann noch eine Adliste, weil nämlich eine Adresseliste, die habe ich auch wieder nur in der Tagesschau gefunden, die Meldung. Die Abgeordneten zeigen sich einmal mehr fassungslos. Fast eineinhalb Jahre nach dem Bekanntwerden des NSU-Terrors hatte das Bundeskriminelle Amt den Untersuchungsausschuss informiert, dass es weitere Adressenlisten der Terrorgruppe gab. Diese waren 1998 in einer Garage der Rechtsterroristen gefunden worden. Ist das dieselbe Garage, in der die Bomben lagen? Oder anders ist das, Bomben, ihr habt eine Adresse, wo die Leute sind und ihr tut gar nichts. Oder habt ihr etwas getan? Weil, was ihr definitiv nicht getan habt, ist sie festnehmen. Gut, können wir jetzt bei Gelegenheit nochmal überprüfen, ob sie in irgendeiner der Adressen, die da in der Liste gestanden haben sollen, jemals gewesen sind oder ob die Leute, die an den Adressen waren, befragt wurden. Aber es darf zumindest begründet Zweifel daran bestehen, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende getan hätte, weil die Nazis wurden nicht festgenommen. Na, also stellt sich raus, es gab eine Adressenliste, die hatten wir von Anfang an, noch bevor die angefangen haben, Leute umzubringen. Na, also konnten wir jetzt nicht drauf kommen, dass wir mit einer Adressenliste irgendetwas tun könnten, außer die irgendwo abzulegen. Na, ich meine, es gab ja ohnehin schon eine andere Adressenliste, war ja bekannt. Die hat ja auch kein Schwein angeguckt. Niemand, wozu? Ach, Leute, die Bomben in der Garage haben, Na, ich meine, heute reicht es aus, wenn man islamischen Glaubens ist und irgendwann mal bei einer Totalablauschung die Worte irgendwas in die Luft jagen fallen, dass man dann sofort festgenommen wird und als schlimmer Terrorist abgestempelt. Na, aber die Nazis, die hatten Bomben, die hatten Adressenlisten, man hätte also einfach auch mal hingehen können, gucken, was ist denn da. Aber nö, ach, pff. Na? Bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren. Es sind aber erstaunlich viele bedauerliche Einzelfälle. Und es werden komischerweise auch immer mehr. So, dann gab es V-Änderungen. Habe ich beim Pony-Fan gefunden. Kurze Durchsage vom Verfassungsgeheimdienstschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, Geheimdienst, will sich als Konsequenz aus dem NSU-Desaster künftig stärker darauf konzentrieren, gewaltorientierte Extremisten zu beobachten. Ponyfriss Kommentar dazu. Im Gegensatz zu, was sie jetzt tun? Die begründen doch im Moment ihre ganzen V-Leute damit, dass sie gewaltorientierte Extremisten beobachten, oder nicht? Die Reform dient der Fokussierung des Verfassungsschutzes auf wesentliche Sicherheitsfragen, sagte Fritscher. Sagen Sie nicht dazu sagen, dass Sie erkannt haben, dass die gewaltbereiten Linksextremen, die Sie ja da seit Jahren drangsalieren, jetzt nicht mehr unter wesentliche Sicherheitsfragen fallen. Ist das eine PR-Null-Aussage? Das BFV mit knapp 2800 Mitarbeitern werde gezielter und ergebnisorientierter mit seinen Erkenntnissen zum Schutz der Demokratie beitragen. Töte Maaßen. Ich würde es begrüßen, wenn die überhaupt mal was zur Demokratie beizutragen hätten. Vielleicht lese ich da jetzt zu viel rein, aber hat er da gerade angesagt, dass sie nicht mehr die Verfassung, sondern die Demokratie schützen wollen jetzt? Ich hätte da einen Vorschlag. Löst euch auf, das ist die größte Hilfe für die Demokratie, die ihr leisten könnt. Und falls jemand noch Zweifel hatte, dass sie weiterhin die linke Szene beackern wollen, ja, ist ja gut. Die Beobachtung von Extremisten, die ohne Gewalt agieren, wird allerdings nicht aufgegeben und auch nicht, wie von einigen Bundesländern befürchtet, dorthin abgewälzt. Ja, woraus besteht denn dann die konkrete Reform? Achtung, hinsetzen! Das BFV will zudem mit einer internen Gruppe von Querdenkern Fachprüfung, Auswertung verhindern, dass Sachbearbeiter in verengten Denkmustern stecken bleiben.
Querdenker, so Leute wie der Röfer nehme ich an, ja?
Ja, also was genau will jetzt der Inlandsgeheimdienst da ändern? Also mir ist jetzt nicht so ganz klar geworden, was der Inlandsgeheimdienst eigentlich zu ändern beliebt. Vor allen Dingen könnte man bei Gelegenheit mal den Inlandsgeheimdienst nach Rechtsextremen durchforschen. Ich meine, immerhin ist ja ein Geheimdienst, also da sollte es ja nicht so weit schwierig sein, da geheimdienstliche Mittel anzuwenden. Und dann einfach mal Leute, die der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, Negerklatschen oder andere gewalttätige Ausschreitungen zu betreiben, einfach mal unauffällig aus dem Dienst zu entfernen. Ja, und wer meint, Ausländer raus brüllen zu müssen? Herr Friedrich hat in einem Grundgesetzschutzverein nichts zu suchen. Aber hey. So, dann gab es auch nochmal VMIO, weil der Bund gibt nach einem Bericht des Papiererzeugnisses mit den besonders großen Buchstaben in diesem Jahr knapp 20 Millionen Euro für V-Nazis Leute des Verfassungsgeheimdienstes aus. Wie die Zeitung unter Berufung auf geheime Haushaltsunterlagen berichtet, entfallen davon 2,4 Millionen Euro auf Prämien. Die V-Nazis Leute, also Spitzel aus extremistischen Kreisen, bekommen ihr Geld laut Zeitung gegen Quittung bar auf die Hand. Sie müssten auch keine Rechenschaft über ihre Einkünfte ablegen, wenn sie Hartz IV beantragen. Ja, wie auch. Ja, mal ganz davon abgesehen, also jeder andere Mensch, der irgendwo Geldeinnahmen hat, da darf ja das Sozialamt auf den Konten nachschnüffeln. Ja, und so lassen sich dann ja auch die Kontoauszüge geben und sind ja dann gnatschig, wenn man es wagt, Einträge zu schwärzen. Und drohen dann gegebenenfalls damit, dass man dann halt von gar nichts leben soll. Ja, aber bei den inoffiziellen Mitarbeitern ist das in Ordnung. Ja, also können wir bei Gelegenheit nochmal irgendwie jemand klar machen, wo jetzt eigentlich der gigantische Unterschied zwischen dem Ministerium für Staatssicherheit, der Täterä, und dem Inlandsgeheimdienst hier bestehen soll. Weil so richtig evident ist der jetzt gerade nicht, der Unterschied. Jawohl. So, dann gibt es Nebengeordneter und Neues aus selbigen. Da gab es nämlich den Stufenausschluss, weil Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte dem nächsten 10 statt bisher 3 Einkommensstufen offenlegen sollen, wie die Parlamentsverwaltung in Berlin mitteilte, folgte der Geschäftsordnungsausschuss mit diesem Beschluss den Vorschlägen der Koalition. Na, also die total absurde Tatsache, dass aufgefallen ist, dass ein Herr Stonebridge recht große Einnahmen neben seiner Abgeordnetentätigkeit verbuchen konnte, ohne dass das offensichtlich korrekt und vollständig zu erkennen war. Das ist dann denen auch aufgefallen, dass man da vielleicht mal seinen Arsch in Bewegung setzen könnte. Und jetzt haben sie also tatsächlich dieses absurde Stufenmodell mit einfach mehr Stufen sich überlegt, dass sie das tatsächlich haben wollen. Na, die eigentlichen Auftraggeber lassen sich im Zweifelsfall weiter verheimlichen. Na, dann arbeitet man halt für Sprecheragentur, was weiß ich. Ja, oder für Hagluit Co. Passt schon. Muss man ja nicht angeben, dass es da mehrere Firmen gibt in London, auf die diese Beschreibung passen könnte. Und man eben genau für die arbeitet, die da mit einem Geheimdienst gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Nicht wahr, Herr Fuchs? Aber hey, was kann da schon schief gehen? So, genau, das dazu. Dann gibt es neue Wahlkrämpfer. Da gab es dann nämlich eine Lindner-Steuer. Die FDP wird nämlich nach Angaben des NRW-Landesvorsitzenden Lindner, das ist der dadurch aufgefallen ist, dass an seiner Wikipedia-Seite Leute aus dem NRW-Parlament, natürlich weder er noch Leute, die er dafür bezahlt, regelmäßig Änderungen vorgenommen haben. Weniger als 400 allerdings. Also 399 im Zweifelsfall. Der hat dann jedenfalls am Ziel eines vereinfachten Steuersystems festhalten wollen. Der Welt am Sonntag, sagte Lindner, die Steuerzahler brauchten einen Verbündeten in der Politik. Also insbesondere die besonders reichen Steuerzahler, die in ihrem Leben nichts anderes mehr tun, als sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Und die es auch fertig bringen, Geld ins Ausland zu schaffen, um es nicht versteuern zu müssen. Ja, genau die, meint er. Ohne es namentlich zu erwähnen. Auch wenn die Liberalalalen das Thema in der Regierungskoalition zugunsten der Schuldensenkung zurückgestellt hätten, sei es selbstverständlich weiterhin Aufgabe der FDP, das Steuerrecht für jeden nachvollziehbar und gerecht zu machen. Und anders ausgedrückt, der Lindner sagt im Wesentlichen das Gelalle, was wir vor der letzten Wahl abgehalten haben. Diese Ein-Themen-Partei, zu der wir damals geworden sind, das sollten wir unbedingt bei der nächsten Wahl wieder abziehen. Sag ich, ja, macht es. Die Anzahl an Superreichen, die ein Interesse daran hat, nur für die Steuervermeidung eine Partei zu wählen, hält sich hoffentlich in Grenzen. Na, wie war das? Wie viel Prozent des der Gesamtvolkseinnahmen sind bei wie viel Prozent der Bevölkerung? Na, ich meine, da gab es so die oberen 1%, die erstaunlich viel Geld haben. So irgendwas 80% der Einnahmen. Ja, ich meine, wenn die euch wählen, ist mir recht, dann kommt ihr auf 1%. So, auf die Gefahr hin, dass ich was Offensichtliches erzähle, aber wir haben hier in Deutschland eine 5%-Hürde. Wenn euch nur 1% wählen sollten, das reicht nicht, Herr Lindner. Aber hey. Dann gibt es Sigi Doppel, weil die SPD will im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen. Fasel, 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 bla. Herr Sigi, Herr Popp, Entschuldigung. Sie waren doch auch schon mal in einer Regierung. Was haben Sie denn zu der Zeit getan, um eine doppelte Staatsbürgerschaft da schon zu ermöglichen? Ach, da war das Thema gerade nicht opportun. Ja, dann. Na, und dann ist ausgedrückt, er wahlkrampft. So, da gibt's auch Merzler, weil Lob von höchster Stelle für Philipp Rösler. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht viele Gemeinsamkeiten mit ihrem Vize und will gerne weitere 4 Jahre zusammen mit dem FDP-Chef regieren. Sie sieht viele Gemeinsamkeiten. Vor allen Dingen die Gemeinsamkeit, dass auch sie nach der nächsten Wahl zurücktreten wird, weil ihre Partei zu wenig Stimmen abbekommen hat. Ich fürchte nein, aber ja. Aber dann ist ausgedrückt, es gibt da so vergiftetes Lob von Merkel. Für Rösler. Das täte doch gar nicht in Not. Der Mann ist doch selber in der Lage, sich in die Scheiße reinzureiten. Der braucht gar keine Hilfe. Rösler sei im heftigen Berliner Politikbetrieb ein liberaler Partner, der vieles lenkt und leitet. Was auch immer ich lenkt und leitet, sagte die CDU-Chefin beim FDP-Fest zum 40. Geburtstag von Rösler. Ja, danke, reicht schon. Und dann gab es in Italien ja eine Wahl, wo irgendwie Ergebnis, ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Regierung rauskommt, aber ja. Und da hatte sich dann Mr. Stonebridge mal wieder in seiner gewohnt diplomatischen Art dazu geäußert, dass da ja 2 Clowns gewählt worden wären. Wobei er bei dem einen den einen Komiker meint, da kann man durchaus argumentieren, okay, die Bezeichnung Clown passt auf den. Und bei dem anderen meint er den Berlusconi. Und darauf reagiert jetzt allerdings der italienische Staatspräsident ein bisschen verschnupft. Schnief, genau. Verschnupft. Oder anders ausgedrückt, der Steinbrück. Der benimmt sich immer noch wie Axt im Walde. Hat er nicht irgendwie Berater, die ihm mitteilen, dass das vielleicht keine so geniale Idee ist? Offensichtlich ja nicht, aber ja. So, dann gibt es ein Neues von den katholibanischen Kirchen. Als wir da erstmal die Fehlverschwörung hätten, ja, weil, es ist da so, sind Dinge rausgekommen, warum mutmaßlich ein Herr Papst seine Mitra, seinen Hut nehmen könnte. Und zwar kam da raus, dass es Kardinäle gab, die aufgedeckt hätten, the Cardinals were said to have uncovered an underground gay network whose members organize sexual meetings in several venues in Rome and Vatican City. Wie? Ein heterosexuelles Netzwerk, was sexuelle Treffen im Vatikan organisieren würde? Also ich meine, okay, dass die ganzen Katholiban da alle wirklich so abstinent leben, wie sie immer behaupten, dass, also sagen wir mal so, gesund wäre es jedenfalls nicht. Na, aber, ja, also, oder wie Ponyfer ist denn hier formuliert? Also, nur, dass ich das gerade richtig verstehe. Der Vatikan wurde insgeheim von einer Geheimgesellschaft aus Schwulen kontrolliert. Wirklich? Und rausgekommen ist das via VatiLeaks? Und mir werft ihr Verschwörungstheorien vor? Ich meine, die Vermutung, dass es da noch irgendwie Unterlagen gegeben haben könnte, die nicht wieder aufgetaucht sind, hatte Herr Trollfe ja schon vor einiger Zeit fallen lassen. Von daher, es könnte sein. Ich würde mich niemals erdreisten, das als völlig unmöglich abweisen zu wollen. Aber ja. So, dann gab es eine Beeinflanzt, weil nach den Spekulationen um gestohlene Dokumente, Sex und Korruption im Vatikan hat Sprecher Federico Lombardi vor einer Beeinflussung der Kardinäle vor dem Konklave gewarnt. In einem Editorial für Radio Vatikan beklagte er Verleumdung unter Desinformationen. Einige versuchten den Moment der Überraschung nach dem angekündigten Rücktritt von Papst Benedikt XVI durch Diffamierungen und Falschinformationen zu nutzen. Es werde inakzeptabler Druck ausgeübt. Vor allen Dingen nämlich mit Diffamierungen und Druck und so weiter. Ne? Das ist doch eigentlich die Aufgabe der Inquisition oder so. Ne? Also ich meine, da hat es in der Kirche doch genügend eigene Gremien, da brauchst du auch keine von außen. Und so, dann gab es einen Wurf, nämlich kindliche Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Kardinal O'Brien im Zweifelsfall, aber ja, der bestreitet die Vorwürfe. Und zwar Hätte der sowieso nächsten Monat die Altersgrenze erreicht, in der er dann hätte zurücktreten dürfen, aus Altersgründen. Und er ist ein outspoken opponent of gay rights, condemning homosexuality as immoral, opposing gay adoption, and most recently arguing that same-sex marriages would be harmful to the physical, mental and spiritual well-being of those involved. Ja, da kennt er sich im Zweifelsfall persönlich mit aus. Ich meine, die ganzen Katholiken, die alle der Meinung sind, dass sie aber irgendwie jungfräulich zu sterben haben, dass die der Meinung sind, dass sie sich in irgendwelche Sexualwünsche von irgendwelchen Menschen einmischen dürfen, finde ich auch so ein bisschen sehr dreist. Ich meine, ich maße mir ja auch nicht an, irgendwie anderen Leuten vorzuschreiben, wie man Musik macht. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Oder wie man zeichnet oder wie man podcastet. So, und dann ist er aber auch getreten, nämlich einen Tag später oder kurze Zeit später gab es dann die Meldung so, ja, er ist weg. Und der ist aber nicht nur ein Vollidiot, sondern er trat auch für das Ende des Zölibats ein. Mit dem überraschenden, verfrühten Rücktritt nimmt er dann aber auch nicht mehr an der Wahl des neuen Papstes teil. Oder anders ausgedrückt, ach. So, ich maße mal Mut, die Veröffentlichung über, oder der Grund, weswegen er zurückgetreten ist, wurde, da könnte jemand einfach mal Unterlagen an die Öffentlichkeit geleakt haben, einfach nur, um den loszuwerden. Also frei nach dem Motto, ja, sonst wäre der doch sowieso in ein paar Monaten weg. Wie war das irgendwie, 75 Jahre dürfen die alt werden, danach haben die dann die Flatter zu machen, irgendwie so. Also mal davon abgesehen, dass das schon ein ziemliches Alter ist, aber, ja. So, Neues vom Atom. Da gab es erstmal Hanford, weil in der ehemaligen Plutoniumanlage Hanford im US-Staat Washington tritt nämlich nuklearer Abfall aus Lecks in 6 unterirdischen Tanks aus. Teilte Gouverneur Jay Inslee laute Medienberichten mit. Das sei zwar eine beunruhigende Nachricht, es bestünden jedoch derzeit keine Gefahren, weder für die Bevölkerung noch für die Umgebung. Blafasel, run! Na, es gibt da eine Plutoniumanlage. Ne? Plutonium ist das Zeug, wo schon kleinste Mengen ausreichen, um eine saubere Vergiftung abzubekommen. Plutonium ist dann auch das Zeug, aus dem man in genügend großer Menge eine A-Bombe backen kann. Plutonium ist das Zeug, was der Iran nicht haben darf. Also angereichertes Zeuges. Na, oder dann ausgedrückt, was kann da schon schief gehen, wenn das einfach mal so irgendwo aus einem Tank rausleckt? Oder aus 6? Eine Menge. So, dann gab es eine Müllsport-Geschichte, die da in der SZ rumstand. Deutsche Atommüll für Russland? Unsinn, sagt die Regierung. Geheime Papiere zeigen jedoch das Gegenteil. Die Nuklearindustrie hat längst Pläne für den Atommüllexport in der Schublade liegen. Und Russland hofft auf ein Milliardengeschäft. Ah, das war ja, vor einiger Zeit tauchte da mal ein entsprechender Abschnitt in den relevanten Gesetzen auf, wo dann irgendwie die Frage aufkam, Moment, habt ihr vor, den Atommüll irgendwo im Ausland entzulagern? Nein, das haben wir da nur drin, weil die EU will es so. Stellt sich raus, also zumindest die Atomkonzerne haben da gar nichts gegen, wenn sie ihren Dreck woanders hin exportieren können. Ist jetzt nicht so, als würden die Atomkonzerne die Endlagerung bezahlen. Gerade eben nicht. Also auch in Deutschland bezahlen die nichts. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn die Endlagerung zahlen müssten? Das ist ja so teuer. So, und vorgestern gab es dann die Biebrich-Meldung. Das Land Hessen muss im Streit um das Kernkraftwerk Biblis mit einer Schadensersatzklage in Millionenhöhe rechnen. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschied, dass die im März 2011 vom hessischen Umweltministerium angeordnete Stilllegung des Atommeilers für 3 Monate rechtswidrig war. Damit kann der Betreiber RWE vor einem Zivilgericht Schadensersatzklage erheben. Diese ist auf 187 Millionen Euro beziffert. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte die Bimbis-Regierung ein Atommoratorium verkündet, das das hessische Ministerium mit einer Stilllegung umsetzte. Später wurden die beiden Blöcke Biblis A und Biblis B dauerhaft vom Netz genommen. Das wäre jetzt dann der Punkt, wo man dann mal gucken könnte, ob man einen Herrn Röntgen als verantwortlichen Bundesminister in Regress nehmen kann, der es nämlich versäumt hat, ein kerntechnisches Regelwerk zu veröffentlichen, mit dem es auf juristisch sauberem Weg gelungen wäre, unter anderem Biblis so lange vom Netz zu halten, bis entsprechende Nachrüstungen vorgenommen worden wären, die dann nämlich teurer als 187 Millionen geworden wären. No? Weil das, ja, schaltet das einfach mal aus, wegen, weil wir wollen das halt mal so. War ja sowieso sehr dünn begründet. Dabei wäre die Begründung sehr viel einfacher gewesen, wenn man eben ein kerntechnisches Regelwerk, was ja Gerüchten zufolge in komplett fertig in einem Giftschrank im Bundesumweltministerium rumlag und von Herrn Röntgen nur noch hätte veröffentlicht werden müssen. Ja. Oder so ist gut, Verfahrensfehler, bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren. So, dann gibt es einen Ersatz von gestern. Tausende Liter Wasser strömen Tag für Tag in das ehemalige Salzbergwerk Asse, wo seit Jahrzehnten Atommüll gelagert wird. Ein neues Gesetz soll jetzt den Atommüll einfach wegbieben. Soll dafür sorgen, dass die Fässer so schnell wie möglich an einen sicheren Ort kommen. Mal davon abgesehen, dass an den Fässern ja noch immer keiner dran war wieder. Ja, weil von der Bohrung, die da die Halle nicht gefunden hat, da habe ich jetzt auch noch nichts wieder gehört. Also will heißen, blablub, jetzt gibt es halt ein Gesetz, mit dem irgendwelche ansonsten einzuhaltenden Fristen verkürzt werden. Aber das macht es per se jetzt auch nicht signifikant viel besser, weil das eigentliche, den Mist finden und da rausholen, hat immer noch nicht sauber angefangen. Ja, im Moment sind wir noch in der, wir gucken mal, wo ist denn eigentlich der Mist-Phase, beziehungsweise wir gucken erstmal, ob wir den Mist überhaupt finden. Na, aber dann ist das ja das Gesetz, das könnt ihr euch dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. So, dann gab es Neues von der Prüglizei, weil die FAZ hatte da nämlich einen schicken Beitrag, wo sich der Autor mal damit auseinandergesetzt hat, wie es denn eigentlich sein kann, dass es für die Polizei alleine, ne, das meinen noch nicht mal die kriminellen Beamten, zwei Gewerkschaften gibt, nämlich die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft dämlicher Polizisten. Deutscher Polizisten, Entschuldigung. Und dass die sich irgendwie immer überbieten mit idiotischen Forderungen. Naja, der Witz ist ganz einfach. Ne? Je idiotischer die Forderung, desto mehr Presse kriegt man. Und deswegen machen die halt so idiotische Forderungen wie Herr Bendit, dem ja Gerüchten zufolge regelmäßig in den Schädel geschissen wird. Und naja, der Text wirft dann auch die Frage auf, wie es dann eigentlich sein kann, dass eine Truppe, die zu signifikant überwiegendem Teil aus Beamten besteht, die ohnehin nicht streiken dürfen, Gewerkschaften hat. Und das eben, also schon eine Gewerkschaft wäre irgendwie erstaunlich. Mehrere Gewerkschaften ist dann noch mehr als erstaunlich. Und ja, diese irrsinnigen Forderungen, das ist halt einfach, geht im Wesentlichen darum, dass die Gewerkschaftsfritzen einfach mehr Bullen wollen. Na, bedauerliche Einzelfälle von Prügelbullen gibt es ja immer wieder. Na, was mir allerdings irgendwie bei der ganzen Betrachtung immer noch fehlt, ist eine Aussage, wie es dann eigentlich sein kann, dass immer wieder bedauerliche Einzelfälle von Prügelbullen hochkommen und keine einzige von den Gewerkschaften sich dann mal von den Personen distanziert, denen da vorgeworfen wird, unangemessen Gewalt ausgeübt zu haben. Zur Freinacht dem Motto, sie können es gerne unter Vorbehalt setzen. Sollte sich herausstellen, dass das tatsächlich der Fall wäre, dann fänden wir das schlimm oder so. Na, aber nein, nein, wir brauchen mehr Bullen, damit die noch mehr Bürger verprügeln können. Wo kämen wir denn auch hin? So, dann gibt es die Verschlei-DU, weil die CDU in Baden-Württemberg, die will das Verschleiern der Identität mit technischen Hilfsmitteln untersagen. Gemeint ist damit Tor. Einen Klarnamenzwang wollen sie nämlich nicht einführen. Die Identität verschleiern ist also okay, solange man die Identität nur so schlecht verschleiert, dass Polizei und Dienste kein Problem bei der Rückverfolgung haben. Oder wie Ponyfer dann weiterschreibt, wer jetzt ein beherztes "Das Internet darf kein rechtsfreier Raum bleiben" erwartet hat, den muss ich enttäuschen. Die BWler sind da Avantgarde und haben schon den neuen Spruch am Start. Für die CDU-Landtagsfraktion sei klar, dass es klare Regeln im Netz geben muss, erklärte der Vorpöbelnde der CDU-Landtagsfraktion Peter Haug und der netzpolitische Sprecher der Fraktion Andreas Deuschle in Stuttgart. Das versteht die CDU unter Netzpolitik. Ja, genauso wie jetzt einigen CDU-Abgeordneten aufgefallen wurde, dass da ein Lügenschutz-Geldgesetz gerade heute durch den Bimbestag geprügelt werden soll. In 2 Stunden. Aber ja. Dann gab es eine SV-Stetigung. dass auch Straftäter, die zuvor in der geschlossenen Psychiatrie saßen, nur unter strengen Voraussetzungen nachträglich in Sicherheitsverwahrung genommen werden dürfen. In solchen Fällen werde nicht lediglich eine unbefristete Maßregel durch eine andere ersetzt, entschied das Bundesverfassungsgericht. Deshalb sei die Sicherungsverwahrung nur zulässig, wenn eine hochgradige Gefahr schwerster Gewalt und Sexualstraftaten bestehe und der Untergebrachte an einer psychischen Störung leide, heißt es. Ja, oder anders ausgedrückt, die Leute aus der Zwangspsychiatrie gleich in die dauerhafte Einkerkerung zu verschiffen, reicht nicht. Na, irgendwo gab es jetzt auch ein Urteil, dass ein sächsisches Gericht gesetzt kassiert wurde. Kann sein, dass das hier war. Das BFFG ist mal wieder ein bisschen aktiver, aber die Nachrichten berichten da nicht so regelmäßig drüber. Dass das BFFG aktiver ist, kriegt man aber raus, wenn man den Pressemitteilungen des BFFG einfach per RSS-Feed folgt. Oder bei Twitter. Oder bei Obi. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich Alison Krauss mal wieder versteckt. Mit dem, verdammt, habe ich mir hier gar nicht hingeschrieben, Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals. Nämlich Disease Live. Der ist 4 Minuten 52 lang. Den kriegt er dann auf und in die Ohren. Gefolgt vom Herrn Piesbers, der am 19. Februar zum Thema Etikettenschwindel in 2 Minuten 39 im WDR-Kabarett-Podcast etwas zum Besten gab. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht unheimlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch in meine Richtung äußern wollt, in irgendeiner Form Feedback fallen lassen wollt, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das zu tun. Zum Beispiel könntet ihr einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 364 Teil 1 einstellen. Ihr könntet allerdings auch eine E-Mail schreiben und an compiblog@gmail.com verschicken. Oder einen Tweet @comport adressieren. Oder bei app.net den Herrn @comport anschreiben. Dann macht's auch Pling, allerdings im Moment nur auf einem Gerät. Jaha. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Alison Krauss und Disease Live. Und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Someplace I would like to be, and when I feel myself defeated, I bleed, and when I see them twisting around, dancing in their own wake, I rage, and I don't want to exist on this plane, crashing down to the level of depth of skin, flesh and bone. Oh, wrapped up in pages, flashed in our faces, laughing and spiteful, run away. To hold on to what I believe, disappeared no longer here as anything but wretched and disfigured. So I slash myself again and I drown my hopes again, lose myself in this disease, lost again.
cut yourself to the mold. Nothing left to rid yourself of but bile and blood. Torn skin screaming and silenced as we replace marble with plastic. Lost again, misdirected and folded, drowned in bones and thrown away. They told me to disappear and slowly dive into the shallow end of the gym. Lost again, misdirected and folded.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Auf die Verpackung kommt es an. Das weiß nicht nur die Lebensmittelindustrie, die den Etikettenschwindel zu einer Art Kunstform erhoben hat. Man muss nur Bio aufs Etikett drucken. Schon wird dem Verbraucher so schwindelig vor Glück, dass er den bedächtig und nachhaltig wirtschaftenden Ökobauern mit Latzhose und Rauschebart vor sich sieht. Die Industrie weiß, was Verbraucher wünschen. Die Ware soll preiswert sein, darf aber nicht billig aussehen. Deshalb kennt die Kreativität der Verpackungskünstler keine Grenzen. Wenn die Fotos der Erdbeeren auf dem Joghurtdeckel appetitlich genug aussehen, verlangt der Verbraucher ja auch gar nicht, dass echte Erdbeeren im Joghurt drin sind, solange es irgendwie nach Erdbeeren schmeckt. Ob Analogkäse oder Digitalschinken, der Mensch ist Allesfresser und dabei dem Schwein nicht unähnlich, dass man, wie wir unlängst gelernt haben, sogar mit Klärschlamm mästen kann. Mich wundert nur, dass sie den Klärschlamm erst noch in die Schweine stopfen, anstatt ihn gleich mit Aromastoffen verfeinert in die Fertiggerichte zu packen. Wer konkurrenzlos billige Lebensmittel will, darf sich nicht dafür interessieren, wie sie hergestellt werden. Und wer 2 Tage vor Weihnachten die Geschenke bei Amazon bestellt und erwartet, dass sie rechtzeitig zum Fest der Liebe eintreffen, der darf sich weder für die Löhne der alternativen Paketzusteller noch für die Art der Unterbringung von Leih- und Saisonarbeitern interessieren. Da steht ja auch nirgendwo von freilaufenden Mitarbeitern verpackt. Es gehört halt zu den Risiken und Nebenwirkungen unserer auf Produktivität und Wachstum fixierten Wirtschaftsform, dass wir zu einer Geiz ist geil, weil ich so blöd bin Gesellschaft degenerieren. Fragen Sie Ihren BWLer oder Politiker. Apropos Politiker, die leben ja auch von und mit Etikettenschwindel. Da wimmelt es von Analogdoktoren oder es steht Sozialdemokrat drauf und Steinbrück steckt drin. Aber egal, denn der Allesfresser-Mensch ist auch Alleswähler. Er möchte es nur schön verpackt haben. Und deshalb soll jetzt Stefan Raab das Rededuell zwischen Merkel und Steinbrück präsentieren. Vermutlich wird das neue Format Schlag die Merkel heißen und ab sofort alle 4 Jahre veranstaltet. Oder sie nennen es Unser Star für Berlin. Und am Ende entscheidet eine Fachjury, bestehend aus Florian Silbereisen, Günter Jauch, Dieter Bohlen, Heidi Klum und dem jeweils aktuellen Dschungelkönig. Da wäre das deutsche Volk doch repräsentativ vertreten. Bis neulich.